Im Endeffekt ist es eine App, die sich wirklich fokussiert auf die Stärken der Frauen, die sichtbar machen und eine Art Persönlichkeitsentwicklung.
Heute habe ich wieder einen besonderen Gast für euch, Cosima Kova, Gründerin von Viora, zweifache Forbes 30 Under 30 Gewinnerin, internationale Keynote-Speakerin und vieles, vieles mehr. Cosima teilt mit uns heute ihre außergewöhnliche Gründungsgeschichte und wie sie den Confidence Gap von weiblichen Mitarbeiterinnen und Führungskräften in Unternehmen verringern möchte. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Los geht's.
Cosima, es ist mir eine riesige Ehre, ein großes Glück. Schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Erzähl gleich, wir sind alle total gespannt. Was machst du eigentlich? Wo bist du dran?
Ich bin die Gründerin von Viora. Unser Ziel ist es, den Confidence Gap zu schließen. Vielleicht ganz kurz, was das bedeutet auch. Alle Geschlechter kommen mit demselben Confidence Level auf die Welt. Und dann mit 8 Jahren sinkt es bei den Mädchen drastisch nach unten. Und dann bis zum Alter 45 ist ein Gap zwischen Mann und Frau. Und da werden einfach die wichtigsten oder eine der wichtigsten beruflichen und privaten Entscheidungen getroffen. Und wir wollen diesen Gap schließen, dass ja vielleicht man doch die eine oder andere Führungsposition annimmt, die man sich nicht zugetraut hätte.
Das klingt unfassbar spannend. Wie macht ihr das? Wie versuchst du das? Klingt nach einer Mammutaufgabe.
Ist es. Wir haben eine App entwickelt, die sich darauf fokussiert, wirklich Personen von innen heraus zu stärken und sie so zu stärken, dass sie dann auch sichtbar werden wollen. Es sind so diese zwei Themen, einerseits die Confidence, aber dann natürlich auch diese Confidence zeigen. Wir wissen gerade auch im deutschsprachigen Raum, dass Frauen sehr, sehr gut ausgebildet sind, in manchen Bereichen auch besser. Mhm. Und das Competence Level ja sehr hoch ist. Und wir wollen dieses Confidence Level zu diesem Competence Level bringen. Das heißt, in der App fokussieren wir uns ganz stark um so Themen wie: Wie stehe ich zu mir selbst? Wie rede ich mit mir selbst? Imposter-Syndrom, Everybody's Darling, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, Nein zu sagen, mir selbst treu zu bleiben und trotzdem aber auch nach außen nicht irgendwie arrogant zu wirken, weil das ist natürlich immer ein riesiges Thema. Und aber dann auch, wie mache ich mich nach außen sichtbar? Also wie das Thema Rhetorik, Körpersprache, Prinzipiell Kommunikation, wie spreche ich mit welcher Zielgruppe? Von wem möchte ich was und wie kann ich auch die Kommunikation in der Art und Weise auch nutzen? Weil im Endeffekt Kommunikation, es geht immer darum, dass ich irgendwas erreiche gegenüber. Und im Endeffekt ist es eine App, die sich wirklich fokussiert auf die Stärken der Frauen, die es sichtbar machen und eine Art Persönlichkeitsentwicklung.
Du bist schon auch, glaube ich, ein Vorbild für viele. Wie hast du das gestartet oder was war denn dein Impuls, das auch als App oder als Technologie und mittlerweile als Unternehmen zu bauen?
Ja, also es fängt alles schon wesentlich früher an. Also prinzipiell muss ich auch da sagen, ich bin nicht der Unternehmerinnen-Typ. Also ich komme nicht aus einer Unternehmerinnen-Familie. Ich komme nicht irgendwie, ich habe nicht den Background, wo man sagt, das war eh immer klar. Meine Mama arbeitet bei der Stadt Wien, sehr strukturiert, sehr klassisch, sehr, man weiß, was man am nächsten Tag zu tun hat. Und mein Vater ist bei der Polizei. Mein ursprünglicher Plan war Lehramt. Mathe, Chemie, Physik habe ich auch begonnen zu studieren, also was ganz was anderes. Und das habe ich aber nicht gepackt, sage ich ganz ehrlich. Das ist, wenn man gut in Mathe in der Schule ist, das nicht dasselbe wie im Studium. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, worin war ich noch wirklich gut? Und das war das Thema Kommunikation. Dann habe ich Kommunikationswirtschaft studiert. Da hat man irgendwie so beides, Zahlen und Kommunikation. Und habe mich dann nochmal wirklich fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit in meinem Master und habe für mich irgendwie so gedacht, in den ganzen Firmen, in denen ich gearbeitet habe während dem Studium, ich habe immer berufsbegleitend studiert, habe ich halt irgendwie doch diese Naivität gehabt und diese, ich nenne sie mal Naivität, wo ich mir gedacht habe, das kann ich auch. Also da die Firmen, wo ich gearbeitet habe, das kriege ich auch irgendwie hin. Und habe dann mal meine erste Firma gestartet, da war ich 23.
Toll.
Und die hat sich fokussiert auf Nachhaltigkeitskommunikation und auch ganz viel Transformation, also auch Unternehmen dabei unterstützen, ihr Unternehmenskonzept nachhaltiger zu gestalten. Ja, das hat eigentlich relativ gut funktioniert, überraschenderweise. Ich habe mir gedacht, mit 23, wenn es nicht funktioniert, lasse ich mich halt wieder anstellen. Was soll passieren? Auch ein bisschen so die Naivität, Österreich, was soll mir passieren? Also ich meine, wir haben so ein super Netz. Ich glaube, wir können eigentlich in diesem Land Risiken eingehen, persönliche, was einfach eine super Chance ist. aber gleichzeitig auch sicher nicht mein Naturell, Risiken einzugehen. Also immer versucht auch, Sachen so aufzusetzen, dass mir nicht viel passieren kann. Mhm. Und dann noch das zweite Business, eben jetzt Viora, aus dem ersten Business heraus entstanden und auch lange Zeit das erste Business noch gleichzeitig mitgemacht. Mhm. Also dieses, was viele UnternehmerInnen irgendwie erzählen, ja, ich habe alles aufgehört und bin gesprungen und habe es einfach gemacht, bin ich nicht. Mhm. Dieses Risiko gehe ich nicht ein. Mhm. Und habe dann eben die zweite Firma gegründet, zuerst einmal eher als Projekt und dann habe ich gemerkt, okay, das findet sehr viel Anklang, sowohl von Firmen als auch von den Individuen. Und dann habe ich mich ans Businessmodell gemacht und dann habe ich Finanzierung gesucht.
Wonach suchst du als unternehmerische Perspektive, wonach hast du dann ausgesucht, wer das mit dir macht? Oder was waren dann Leute, die du gern bei dir haben wolltest?
Ja, also das erste Thema war eigentlich Finanzierung. Mhm. Nachdem ich wusste, was für ein Businessmodell ich habe, war es für mich klar, ob jetzt die App eine Person nutzt oder 100.000, ist relativ egal. Mhm. Man muss es einmal konzipieren, mhm. machen, programmieren. Das heißt, für mich war klar, ich brauche Finanzierung. Und da war es eher so, dass ich mir zuerst überlegt habe oder sogar probiert habe, Crowdfunding zu machen. Mhm. Hat nicht funktioniert. Mhm. Und eigentlich durch einen eher Zufall mit meiner damaligen Nachbarin, der ich erklärt habe und erzählt habe, was ich mache, ja. Hat sie gesagt, da will ich dabei sein. Mhm. Und das war, also vieles im Leben ist einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und natürlich offen sein für die Möglichkeiten, die sich ergeben. Und sie hat gemeint, sie will dabei sein und sie hatte noch andere Personen, die vielleicht auch investieren wollen. Und so ist eigentlich unsere erste Runde zustande gekommen. Und ich habe von meinem früheren Leben sozusagen, von vor 13 Jahren, noch den Hansi Hansmann gekannt. Mhm. Einer meiner ersten Jobs war bei Watchado, also eines der ersten Startups, mhm. wo er investiert hat. Ja. Und da habe ich ihn eben kennengelernt und habe ihn halt angerufen, ob ihn das vielleicht auch interessieren würde. Und er hat mir dann den Tipp gegeben, und das war ein sehr, sehr guter, ich brauche einen Co-Founder, eine Co-Founderin, weil es wird Dinge geben, die ich nicht mit Mitarbeitern mhm. besprechen kann. Und ich habe mich dann aktiv auf die Suche gemacht nach jemandem, der technisch das Ganze umsetzen kann und auch Co-Founder, Co-Founderin sein möchte. Und habe dann eben einen Co-Founder gefunden. Und er ist aus Amerika und für uns war immer dann auch klar, wir wollen das international aufziehen. Also mhm. ich will nicht eine Firma bauen, die einfach nur Österreich mhm. als mhm. Markt hat. Mhm. Das ist auch das, wohin wir jetzt Schritt für Schritt auch gehen.
Mhm. Erzähl, wie tut sie das? Weil ich muss da fast nachfragen. Wie kommst du aus Wien
ja.
mit einer App
ja.
international? Wie gehst du das an?
Wie geht man das an? Ja, also prinzipiell war natürlich der erste Schritt einmal Österreich, Deutschland und die mhm. Schweiz. Mhm. Logisch. Wir machen das eigentlich immer ein bisschen so mit Accelerator-Programmen, mhm. damit wir auch vor Ort ein Netzwerk kriegen. Mhm. Ich war dieses Jahr im Mai und Juni in den USA über das US State Department, mhm. weil die uns gefunden haben und gesagt haben, sie wollen das Businessmodell rüberbringen. Mhm. Und das würde ich immer empfehlen, irgendwie Teil von so einem Programm zu sein, weil mhm. wenn man einfach nur rübergeht und sagt, da bin ich jetzt, das interessiert relativ wenige. Ja. Und da haben wir dann einfach sofort das Netzwerk in die HR gehabt, haben da sofort die Möglichkeit gehabt, mit den Personen zu sprechen, die einfach da federführend sind in diesen mhm. Themen. Und bin da jetzt eigentlich sehr stark im Austausch, eigentlich mehr im Bereich Market Research noch. Mhm. Weil dieser Schritt rüber ist natürlich schon ein großer.
Ja.
Also ich würde es niemandem empfehlen, einfach zu sagen, wir gehen jetzt dorthin, ohne mhm. davor mhm. sich das genau angesehen zu haben, ob das richtig ist.
Deine Ansprechpartner, eure Ansprechpartnerinnen sind HR-Verantwortliche?
Ja.
Meistens?
Ja.
Und digital oder musst du ein Vertriebsteam bauen oder machst du beides oder machst du das, weil du ja. so eine Anziehungskraft erzeugst?
Also ich habe schon ein Sales-Team,
ja.
also alles alleine geht nicht
ja.
und ist auch nicht skalierbar.
Ja.
Also bei Startups geht es immer darum, das Ganze skalierbar aufzusetzen. Ja. Wir verwenden schon auch meine Personal Brand mhm. als guten Einstieg in mhm. Gespräche oder als mhm. guten Einstieg in die Firmen, mit denen wir jetzt arbeiten. Und wir machen sehr viel online. Mhm. Also ich habe ja aus Corona heraus gegründet, das heißt, wir
kennen das. Das war fast notwendig.
Ja, wir kennen das eigentlich nur so. Und ich habe zum Beispiel Erste Bank bei einer unserer ersten Deals, ich habe meine Ansprechpartnerin nie live gesehen. Also wir haben den Vertrag unterschrieben und dann habe ich sie gesehen. Und das war bei vielen Unternehmen so. Und das ist auch das, was ich ein bisschen meinem Sales-Team weitergebe. Ist eh, wenn man einen Offline-Termin hat, da ist er halt einmal ein Vierteltag weg oder ein Dritteltag weg. Und da versuche ich schon, ihnen immer zu sagen, ist ein In-Person-Termin notwendig? Oder kann man das auch online machen? Also wir machen Outreach viel natürlich über LinkedIn. Ich meine, HR ist unsere Ansprechperson. Also als wäre das Tool für uns geschaffen. Und dann mal Calls, Videocalls. Und das meiste kann man abschließen, ohne die Personen zu sehen. Weil es ist einfach mittlerweile so normal, diese Gespräche online zu führen. Und viele freuen es von der anderen Seite eh auch nicht, face-to-face zu machen. Also es ist so dieses, alle wollen irgendwie ja wirklich schnell viel erreichen. Alle haben Stress, alle haben viel zu tun. Und wenn man als Dienstleisterin ihnen zeigt, wie einfach es sein kann, und wir promoten ja auch die App damit, wie einfach und niederschwellig man das implementieren kann, dann muss natürlich auch der Sales-Prozess super einfach und niederschwellig sein.
Klingt super. Ja. Du kommst ja von einem starken Purpose. Wie stark ist dir Purpose, Werte, Prinzipien jetzt in der Firma, die wächst? Wie achtest du darauf, dass das da ist, da bleibt, dass das dein Sales-Team, aber natürlich dein normales, sozusagen deine Mitarbeiterinnen oder deine Führungskräfte, dein Co-Founder?
Ja. Also wir haben als Co-Founder-Team schon sehr starke Werte mit reingebracht. Also einer der stärksten Werte ist Wertschätzung. Und ich finde, das ist so ein großer Wert, der einfach in so viele Bereiche geht, in Teambeziehungen, in Kundenbeziehungen, auch in die App hinein, Wertschätzung gegenüber den Userinnen. Und ich glaube, vor allem die ersten Mitarbeitenden, die ins Team kommen, sind auch prägend für diese Werte, weil die im Endeffekt wieder Multiplikatoren sind. Das heißt, gerade beim Auswählen der ersten Mitarbeitenden finde ich es extrem wichtig, Personen zu haben, die diese Werte
auch verkörpern. Die zu dir passen und zu euch passen.
Ja. Also man hört ja oft auch, natürlich diverse Teams sind super und wir haben auch ein sehr diverses Team, also auch vom Background, von der Herkunft, auch vom Alter, Geschlecht, alles sehr divers. Aber ich finde, was halt immer passen muss, ist der Wert dahinter. Also wir kämpfen alle für dasselbe. Wir wollen alle, dass wir den Confidence Gap schließen. Wir wollen alle Frauen in unserer Gesellschaft sichtbar machen. Da gibt es niemanden, der nicht dahinter
steht. Das eigentlich, das finde ich nicht gut, ne?
Geht
nicht.
Ja, also ich meine, ich glaube, so jemand würde sich bei uns gar nicht bewerben.
Ja.
Aber so jemand, das spürt man ja sofort. Also wir fighten einfach für alle für dasselbe. Und ich glaube, dann steht auch dieser schöne Flow einfach. Und was ich ganz stark gemerkt habe mit meinen ersten Mitarbeitenden ist, dass sie eben so stark auch die Unternehmenskultur prägen. Wir haben mittlerweile einen Channel, den haben sie benannt als Barbie Land. Das war nicht meins. Wir waren alle gemeinsam im Film Barbie, als er rausgekommen ist. Und sie haben dann gemeint, unsere Zusammenarbeit ist einfach wie Barbie Land. Es ist einfach alles möglich für alle und es ist alles immer schön, es ist alles immer gut. Und sie haben auch gesagt, sie können sich gar nicht mehr vorstellen, woanders zu arbeiten, weil das wäre nicht mehr Barbieland. Und das ist einfach ein so schönes Feedback. Das ist, ja.
Hast du Sorge, dass sich das, wenn ihr weiter wächst, dass ihr das behalten könnt? Dass du das, glaubst du, das wird eh kein Problem?
Ich glaube schon, dass es schwierig ist, das zu halten. Und ich glaube auch, dass es viel Arbeit bedeutet. Also Wachstumsschmerzen, glaube ich, kennt jedes Unternehmen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist in unserer Unternehmenskultur, ist einfach dieses Transparenzthema, dass alle wissen, wo stehen wir, was passiert, wo stehe ich auch im Unternehmen. Aber auch diese Flexibilität, Dinge anzupacken, die vielleicht nicht in meiner Jobdescription stehen. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, lange Zeit. Also dieses, okay, ich weiß, es ist nicht Teil meines Jobs, aber es muss jetzt gemacht werden, damit wir als Firma erfolgreich sind, und das ist so wichtig, weil wir alle hinter demselben Purpose stehen. Und das merke ich halt ganz stark. Und solange wir uns das behalten können,
kann ich mir vorstellen. Ich,
ja. Aber prinzipiell, ich arbeite viel mit meinen Mitarbeitenden auch an diesem Thema, nur weil andere Unternehmen es so machen, müssen wir es nicht so machen. Also viel an diesem, Wirtschaft ist doch sehr männlich geprägt. Wir haben ein ganz anderes Produkt. Wir strahlen was ganz anderes aus. Wir dürfen auch intern ganz anders sein. Also viel zum Beispiel zum Thema Awareness gegenüber Zyklus. Was man ja, glaube ich, gar nicht so laut sagen darf, irgendwie in Österreich, habe ich das Gefühl. Aber viel auch dieses, wie kann Wirtschaft wirklich von Grund auf weiblicher sein, mhm, und auch ein besseres Verständnis für
das anders mitdenken, integrieren.
Genau, genau. Mhm. Weil wir sind einfach nicht immer gleich outgoing in unserem Monatszyklus. Und das auch mitzubedenken. Mhm. Und ich sage auch meinen Mitarbeitern ganz direkt, schaut auf euch, was für euch gerade gut ist, weil dann seid ihr ja da genau am stärksten. Gerade im Sales, es gibt Zeiten, wo man outgoing sein muss, es gibt Zeiten, wo man recherchieren muss. Teilt es euch genauso ein. Mhm. Also, wir haben zwar noch Weeklies, aber das ist auch etwas, was ich eigentlich abschaffen will, weil Weekly und Dailies sind ja auch so etwas, das ist ja auch nicht passend für die Hälfte der Gesellschaft. Also, wir sind da sehr stark im Neudenken und ich nehme sie da überall mit. Mhm. Weil ich nicht der Meinung bin, dass ich es besser weiß als andere. Mhm. Deswegen, ich muss sie einfach...
Du stoßt das an.
Und ich stoße es an. Und für sie ist es auch was ganz was Neues. Also überhaupt, dass ich dieses Thema anspreche. Mhm. Und sie feedbacken mir aber, dass sie sich mehr gesehen fühlen. Mhm. Aber alle bei uns, nicht nur die Frauen. Mhm. Also wir haben Hälfte-Hälfte Frauen-Männer. Und die Männer bei uns sind auch so hinter diesem Thema und sagen einfach, das ist so wichtig für sie. Und es ist auch für sie wichtig, das alles zu verstehen und das alles mal zu denken.
Die Leidenschaft von Cosima und auch ihr bemerkenswerter Führungsstil machen sie zu einer unfassbar spannenden Unternehmerin. Sei gespannt auf das nächste Mal, wenn Cosima uns noch tiefere Einblicke gibt, wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen umgeht und was ihren Ansatz so besonders macht. Bei Leaders of Transformation. Bis bald.